SRF 1.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Und wo immer Sie gerade sind im Land, daheim oder unterwegs, wir sind auf jeden Fall live und senden aus dem Kleintheater Luzern. Schön, Sie sind mit dabei. Einen wunderschönen guten Sonntagmorgen miteinander. Guten Morgen. Und Sie können sich mit mir freuen auf zwei besondere Lebensgeschichten heute. Sie ist eine Macherin, oder wie sie selber würde sagen, eine Gastromacherin. Sie ist beteiligt an einer Luzerner Gelateria, beratet ein Gastrounternehmen am besten Lage, produziert einen eigenen Fairtrade Ingwerlikör. Dazu gibt es regelmässig Food-Pop-Ups, die sie mitorganisiert. Sie ist 32, glücklich liiert mit einem Gastronom und kommt aus Adligenswil. Willkommen, Julia Forer. Und er kommt aus Buchs, Nidwalden, ein Bauernsohn, der ausgezogen ist in die grosse Welt von der Fotografie und Grafik. Er ist mit seinem Renault 4 ums Mittelmeer gefahren in jungen Jahren, bis auf Syrien, Jordanien, hat Südamerika bereist und fotografiert und ist heute Dozent für Fotografie und Grafikdesign. Auch er ist glücklich liiert mit einer Künstlerin. Er ist 64. Guten Morgen, Melchior Imboden oder kurz Melk Imboden. Guten Tag.
Guten Morgen.
Und ich habe mir so überlegt, weil das zwei Menschen sind, die in ihrer Arbeit und in ihrem Wesen alle fünf Sinne irgendwie vorkommen. Besonders wenn man die beiden Biografien übereinander legt, habe ich gedacht, dass man einmal spielerisch mit ihnen zwei ihre fünf Sinne ganz persönlich biografisch anschauen. Und fangen wir gerade mal ganz an der Oberfläche an, das ist am einfachsten, oder? Mit dem Visuellen. Wenn ich nämlich beim Melk Imboden gesagt habe, er ist Bauernsohn, dann habe ich ein biografisches Detail von der Julia Forer noch nicht gesagt. Sie stammt nämlich aus einer Coiffeur-Dynastie. Das heisst, Julia, vorher so schnell beim Papi vorbeigehen und zu äußeren ändern, kein Problem.
Kein Problem. Also, das passiert meistens auch sehr spontan. Ich weiss vorher auch nicht, wie ich nachher werde dort rauslaufen.
Das ist mutig.
Ja, aber ich finde das eigentlich total etwas Cooles. Man kann sich so von der Stimmung, die man gerade hat, vom Gefühl, das man gerade hat, irgendwie leiten, beraten lassen. Und dann kommt meistens etwas Tolles dabei raus. Und über das kann man sich auch wieder ein bisschen neu definieren, wahrscheinlich. Und ich finde das ist ein mega Privileg, natürlich, das ich habe.
Ist es immer Ihr Vater, der Hand anlegt, selber?
Nein, selten. Okay. Also wenn es um einen neuen Haarschnitt geht, dann ja. Und sonst hat er total freundliche und kompetente Mitarbeiter, die dann mit mir dort ein paar Stunden verbringen.
Und es ist wirklich so, die Frisur ist nämlich jetzt eine andere, als Sie noch beim Vorgespräch hatten.
Ja, das ist richtig, genau.
Wann haben Sie das Gefühl gehabt, jetzt ist wieder Zeit?
Letzten Freitag, ziemlich spontan. Ich glaube, Mittwoch oder Donnerstag habe ich angerufen und gesagt, du hast noch irgendeinen Termin frei. Und dann haben wir am Freitag da zusammen etwas ausgehackt und das ist dabei rausgekommen.
Und hat es schon einen Moment gegeben, wo Sie irgendwie das Gefühl hatten, oh, jetzt Augen zu, ich bin vielleicht verkatert oder ich sitze jetzt einfach mal an und mache einen neuen Menschen aus mir? Ist das auch schon gegeben?
Ja, es gibt so eine Geschichte.
Ja.
Ich bin 30 geworden und wir haben so schön in den Geburtstag reingefeiert. Und am nächsten Tag habe ich gewusst, ich habe einen Termin, Haar machen, toll, der Papi nimmt sich Zeit, oder? Pünktlich dort. Und du bist irgendwie so leicht verkatert und hockst so vor einem Spiegel und bist relativ willig dann auch so. Ah ja, du hast die Idee. Ja, mach's mal. Und aus längeren blonden Haaren sind ganz kurze braune Haare geworden mit Franzeln, mit so einer frechen Ecke drinnen. Und nachher auch auf der Party, die Leute haben wirklich zwei, drei Momente gebraucht, bis sie checkten, du hast ja heute Geburtstag, Jesus.
Ah, das bist du, Julia. Genau. Sally, alles Gute. Ja.
Genau.
Schön, okay, ja. Also Überraschungen sind durchaus möglich.
Absolut.
Wenn wir gerade bei den Äußerlichkeiten sind, der Melk Imboden hat wirklich eine auffallende Brille an. Das ist etwas, was wirklich gerade auffällt. Seit wann ist so der eigene Brüllenstil wichtig bei Ihnen?
Brille habe ich natürlich sehr früh getragen. Aha. Und Brille ist etwas, das einem eigentlich ein bisschen stört. Also, wenn immer das Gefühl, wenn man eine Brille kauft, oh, das muss dann schon ein bisschen gut aussehen. Und das ist ja alles relativ, weil irgendwann findet man das total doof. Aber was ich sicher lange hatte, das ist eine markante Brille, eine schwarze Brille, immer, praktisch über Jahre. Also wie Sie jetzt vielleicht. Mhm. Und die hat sich dann irgendwann im Laufe der Jahre verändert, die Form. Und die Form jetzt gerade, das habe ich eigentlich in meiner Freundin zu verdanken, weil die ist ziemlich sehr modebewusst und offen für Neues. Und wir haben die, also nicht die jetzt genau so, aber die gleiche Form in Paris gesehen. Und sie findet, das ist eine Top-Brille, die musst du anlegen. Ja, das ist schon ein bisschen frech. Sie, nein, das ist gut.
Und dann habe ich die, auch, oder?
Ja, dann habe ich das gewagt. Und, also, sie haben mich nicht gross überzeugen müssen. Ich habe dann schlussendlich gesagt, gut. Und, aber die Reaktion war ganz interessant gewesen, in der Schweiz vor allem. Da haben die Männer alle das katastrophal gefunden. Und ich bin sehr viel negativ angezündet worden. Aber interessanterweise, die Frauen haben die meisten gefunden. Ah, das ist eine coole Brille.
Und das plattiert
auch natürlich.
Ist schon völlig okay.
Aber mit dem habe ich nicht gerechnet, aber schöne Lebenserscheinung.
Apropos Augen und Arbeiten mit den Augen, wo wir diese Woche miteinander telefoniert haben, wo sind Sie gerade im Fotilabor gewesen. Also,
richtig,
ja. Fotografie ist für Sie noch richtig, das ist Handarbeit.
Analog, oder? Analog. Ja. Also ich tue sehr viel digital. Aha. Digital natürlich für Aufträge. Man muss es sofort haben, man muss es gar nicht weiterschicken. Aber die Leidenschaft und das Herz ist immer noch bei der Analogfotografie. Und interessanterweise, wenn wir beim Unterrichten sind von der Hochschule, die jungen Leute, die haben auch das, die machen das extrem gern. Ob es dann längerfristig, in ein paar Jahren auch noch analog fotografiert, das ist jetzt vielleicht noch offen, aber es ist so eine Tendenz richtig so analog gegangen, die mich selber überrascht. Ich habe das Gefühl, irgendwann bist du da nicht mehr gefragt, aber es ist eigentlich das Gegenteil. Und wir tun an der Hochschule natürlich das Handwerk immer noch pflegen. Nebst der Digitalisierung.
Ja. Das Gefühl, es ist ein bisschen ein Boom im Moment, dass man analog fotografiert. Haben Sie schon mal analog fotografiert, Julia Vogel?
Nein.
Ja, also noch voll digital.
Ja.
Jetzt haben wir es ein bisschen von der Ästhetik schon mal gehabt, vom Visuellen. Und ich bleibe gerade bei Ihnen, Julia, vor. Ein Sinn, der, glaube ich, Ihnen ganz stark vorhanden ist, ist der Geruchssinn. Das Olfaktorische. Und Sie haben erzählt, das Feriengefühl, um das mitzunehmen. Haben Sie ganz einen tollen Trick, den ich eigentlich gerne allen vermitteln würde? Wie machen Sie das?
Ja, also bei mir ist es so, wenn ich in die Ferien gehe, dann habe ich irgendwie das Gefühl, ich möchte eine Dufterinnerung auch schaffen in diesen Ferien und das irgendwie ganz speziell auch mitnehmen. Und ich gehe dann an diesem Ferienort, egal ob das jetzt New York ist oder Modena, gehe ich eigentlich in einen lokalen Shop irgendwo und hole mir ein Duschgel. Und über das, also ich brauche das dann auch während dieser Ferienzeit, und über das schaffe ich dann wie eine Dufterinnerung eigentlich zu dem Ort, zu diesem Erlebnis. Und ich weiss, wir sind mit der Familie, sind wir auf New York eine Woche, und ich habe mir dort ein Duschgel gekauft und ich habe das hier wieder bekommen und ich brauche das ab und zu, und das erinnert mich genau an die Zeit. Ich fühle mich zurückversetzt in das Hotelzimmer im irgendwie 63. Stock oben über die Lichter schauen, und ich finde, es ist total eine schöne Art, um eigentlich so die Ferienerinnerungen auch wach zu halten, eben in einer anderen Form.
Das ist ja eine völlig andere Welt, was sich noch auftut, wenn man die Nase hat, das Gefühl, eben, sie sind sehr sensibel, oder, was die Nase angeht. Es gibt so unglaublich schöne, wohlige Düfte, die einem dann gerade in einen Glücksmoment rein katapultieren können. Was gibt es sonst noch so Sachen, wo Sie sagen, wenn es nach dem schmeckt, dann ist die Welt in Ordnung?
Ich versuche das Gefühl jeden Morgen zu haben eigentlich. Und zwar für mich ist der Duft von frischem Kaffee, frisch gedruckter Zeitungspapier und dazu vielleicht noch so ein Töschchen. Also der Geruch ist so... Den hast du mich eigentlich gerade.
Das heisst, Ihre Freund weiss das und macht dann schon den Toast und den Kaffee und holt Zeitung und dann ist... Schon mal gut für Julia.
Er weiß es sehr genau. Er tut mir eigentlich jeden Morgen den Kaffee. Also man muss sagen, er hat ja die Hotelfachschule gemacht in Luzern. Und ich glaube, das ist noch so hängen geblieben aus dieser Zeit. Er tut mir jeden Abend den Mise en place vorbereiten, damit ich den Kaffee am Morgen nur noch anlassen
muss. Wow. Ein Applaus. Toll, haben wir etwas gelernt, Mel Gimbo, oder? Gell, Sie?
Ja. Es ist ganz spannend, ja. Ich könnte gerade anhängen.
Stichwort Geruch. Ich meine, ja. Ich habe erwähnt, Sie sind in Syrien, in Jordanien, Sie sind in Nordafrika. Das ist, würde ich jetzt als Laie, weil ich die Länder alle nicht kenne oder nur mal von weiter Ferne, die Märkte oder so, das ist ein bisschen klischeehaft, dass man das Gefühl hat, dort schmeckt es. Das ist eine ganz duftintensive Welt. Stimmt das?
Ja, absolut. Also, das ist einfach fantastisch. Das ist grossartig.
Erzählen Sie uns, also alles. Marokko sind Sie zum Beispiel gesehen.
Marokko ist für mich, ich habe sehr viele Länder bereist, inzwischen über 50 wahrscheinlich, aber für mich ist Marokko der Inbegriff der Sinne, wenn man von den Sinnen redet. Also es ist fantastisch von den Gerüchen, die Landschaft ist fantastisch, die Architektur, es ist einfach komplett eine andere Welt. Also das Erlebnis auf Marokko überzukommen von Spanien, wo man zwar nordafrikanische Einflüsse sieht, bei der Alhambra, Granada, Sevilla, überall dort. Aber wenn man überkommt und das sieht vor Augen, das ist einfach unbeschreiblich schön. Unbeschreiblich. Und der Geschmack und die Düfte. Und ja. Wenn wir Kaffee sind, Kaffee natürlich, das ist auch übrigens eine Droge von mir. Ich liebe Kaffee. Sehr. Und das gibt es natürlich dort auch und immer wieder in anderer Form. Aber was natürlich in Marokko auch wichtig ist, der Duft zum Beispiel vom Münzentee, frische Münzen, der ist jetzt mir auch geblieben. Das ist wirklich etwas, wo ich sofort den Münzentee, die frische Münze, das haben wir hier damals noch nicht gehabt. Das ist typisch für Nordafrika oder für Syrien, für all die Länder im Mittelmeerraum, Ägypten.
Und sehr süß, glaube ich.
Wie?
Sehr süß.
Sehr süß. Ja. Unglaublich viel Zucker. Ja. Unglaublich. Ja. Also, damals habe ich das geliebt. Ich muss heute ein bisschen runterfahren, weil Zucker ist ja nicht so gesund. Aber das ist mir viel zu viel Zucker drin heute. Mhm. Auch im Kaffee übrigens. Mhm. Viel zu viel. Ja.
Okay. Sind wir schon bei den Düften und sind eigentlich schon fast in der nächsten Welt vom Geschmackssinn. Julia Fuhrer, was braucht es, damit in einem Essen ganz besonders schmeckt, wenn wir jetzt so beim Gustatorischen sind? Sie sind ja Gastronomin oder Gastromacherin. Wenn sind Sie am glücklichsten? Bei was auf dem Teller?
Bei was auf dem Teller? Für mich kommt es nicht mal darauf an, was das ist, sondern dass die Komposition stimmt. Also, und eben dort sind wir einerseits beim Geschmacklichen, das andere ist aber auch das Visuelle, das dort logischerweise wieder mit reinspielt, weil wenn ein Essen schön daherkommt, dann schmeckt es auch anders. Und ich glaube, dass gerade eine Komposition von süß, sauer, salzig, scharf, dass gerade das zusammen eigentlich ein Gericht ausmacht. Und darum kann ich gar nicht sagen, dass es jetzt mein Lieblingsessen in dem Sinn.
Sie machen ja Gelati. Klasse. Was sind so die Sorten, die bei Ihnen immer noch am besten laufen? Jetzt mal auf der anderen Seite gefragt.
Ja, also die Holy Trinity von der Gelaterias, das ist eigentlich so ein bisschen...
Dreifaltigkeit.
Genau, die heilige Dreifaltigkeit von der Glasse ist Vanille, Schoki und Erdbeer.
Sicher, bis heute immer noch.
Eigentlich bis heute ist es immer noch so. Ja. Und in der Schweiz ist halt schon noch so das Caramel mit Fleur de Sel. Das ist irgendwie etwas, wo der Schweizer Gaumen total trifft. Was bei uns aber sehr gut läuft, ist das Basilikum-Sorbetto, weil das ist so eine Signature-Sorbetto, das wir seit Anfang an haben. Und das ist etwas, wo die Leute auch von weiter her kommen, um das auch probieren oder um das wieder zu essen.
Wie sind Sie eigentlich darauf gekommen, warum gerade eine Gelateria?
Wie sind wir darauf gekommen? Wir haben das Alpineum geführt und haben das toll gefunden und haben immer gesucht nach einer anderen Möglichkeit. Wie könnten wir weitergehen? Was gibt es noch? Wie können wir das erweitern? Dann haben wir unsere Köche nach Bologna geschickt, an die Gelato University, das gibt es wirklich. Und dann haben sie dort eigentlich die italienische Tradition gelernt, wie man das richtige Gelato macht. Das hat ja weniger Fett drin, mehr Milch, weniger Rahm. Das wird bei einer anderen Temperatur wird das auch gekocht. Und dann haben sie das dort gelernt und dann sind wir zurückgekommen und haben gesagt, hey, jetzt kaufen wir ein Wägeli, stellen es auf Terrassen aus und so ist das eigentlich organisch immer gewachsen. Und jetzt haben wir den Laden wie vom Löwen Denkmal und wir sind mega happy, dass wir auch Gastronomie dafür
beliefern. Wahnsinnig einfach. Ist es wirklich immer so einfach
gewesen? Nein, ist es nicht, natürlich. ist es nicht. Ich will auch nicht Frisco und Lusso angreifen in dem Moment. Also wirst immer ein Nischenprodukt bleiben, aber innerhalb von dieser Nische kann man sich auch so ein bisschen ausleben und eben verschiedene Kreationen versuchen. Und ich glaube, das macht es auch spannend, dass auch irgendwo eingebettet ist in einen grösseren Rahmen. Wir gehen auch Pop-ups, wir machen Events, Caterings, Hochzeiten. Das macht es spannend, aber auch herausfordernd.
Eben, also Sie sind schon auch nicht nur eine Macherin, sondern eine Schafferin. Also es klingt nach etwas, wo man wirklich einfach muss dranbleiben, sonst geht es nicht.
Ja, das würde ich schon auch unterschreiben. So, ja. Es ist viel mit Arbeit verbunden und mit Effort und mit Rückschlägen auch teilweise. Ich glaube, wie jedes Business auch. Und gerade Gastronomie hat immer wieder Hürden zu bewältigen. Im Moment stecken wir gerade voll in einer drin, aber wir sind guten Mutes, dass wir eigentlich die Herausforderung annehmen können, zu etwas Positivem machen schlussendlich.
Wir sind immer noch beim Essen, bei den Rezepten. Mel Gimbaud hat vor 2 Wochen für die Radio Bingo Show ein Älpler Magrone Rezept zur Verfügung gestellt. Warum eigentlich gerade Älpler Magrone? Was bedeutet Ihnen?
Ja, das ist natürlich auch die Jugend. Und also erinnere ich mich natürlich an meine Mutter, die das sehr gern gemacht hat. Und es war auch so ein bisschen mein Lieblingsessen gewesen, viel in der Jugend, oder? Aber ich muss jetzt sagen, jetzt ist es natürlich relativ selten. Interessanterweise sitzt da gerade ein Kollege von mir in der vordersten Reihe, Jugendfreund. Wir haben uns getroffen von Sanser Horn am 1. August, zufällig. Und nachher sagt er, ja, wenn wir da oben sind, essen wir doch Älplemagronen. Und die Älplemagronen haben wir gegessen, aber ich mag natürlich bei weitem nicht die Älplemagronen an, die ich mir habe. Und auch mein guter Freund Philipp Wirsch, auch Künstler übrigens, wir mussten sagen, ja, wir würden es also besser machen.
Die würden es besser machen, ja. Okay. Also das Rezept übrigens von Mel Gimbaud, das haben wir immer noch online bei der Radio Bingo Show auf srf1.ch, das wird man dort also finden. Dann kann man quasi Daumenprobe machen daheim. Gut. Jetzt sind wir schon bei einer Bar gewesen. Ich würde mich noch gerne ein bisschen über Musik mit euch unterhalten. Partyszene Julia Fuhrer mal, so 1-2 Jahre, recht intensiv, ich glaube alle 2 Wochen, haben sie es tüchtig krachen, wenn man das darf sagen, in einer Zwischennutzung. Was ist eigentlich dort von Musik angelaufen?
Elektronische Musik hauptsächlich.
Ist das Ihr Stil?
Das ist privat nicht unbedingt mein Stil, aber damals war das gerade wirklich en vogue gewesen. Es hat es nicht so geil in der Stadt Luzern. Wir hatten DJs eigentlich aus ganz Europa, also vor allem auch aus Deutschland, aus Süddeutschland, und haben dort eigentlich eine sehr gute, intensive Zeit verlebt. Ja.
Also intensiv, Sie müssen schnell ausschildern, was das heisst, oder? Also intensiv heisst, Sie haben am Freitag irgendwann angefangen. Wann noch verschaffen?
Genau, am Freitagmorgen eigentlich im Büro, 8, 9 und dann so bis um 6, 30, 7, dann mit der Crew vom Club eigentlich essen, und dann haben wir den Club um 12 Uhr in der Nacht aufgetan, bis am Morgen 6, 7, 8, 9 rollierend, je nachdem, wie lange das, ja, das gestern hat.
Ja. Ja, das ist intensiv.
Ja, und das war halt eine recht intensive Zeit, weil auch jeden zweiten Freitag haben wir das gemacht. Und irgendwie ist das Wochenende total kurz plötzlich, weil am Samstag schlafst du eigentlich den ganzen Tag und dann hast du Sonntag und am Montag geht es schon wieder los ins Büro. Mhm. Zwei Jahre lang haben wir das machen, total intensive Zeit, aber auch mega spannend. Wir haben so viele Leute kennengelernt und so viele Sachen auch dazu lernen. Was ist eine Vereinsstruktur? Was kann man dort? Wie kann man sie stretchen auch irgendwo an gewissen Ecken? Ja, nein, das ist sehr, sehr spannend.
Sie sind als Verein organisiert gewesen, einfach quasi alle 2 Wochen eine GV gehabt. Ist das etwa so?
Das war etwa so gewesen. Also, es hat für 5 Franken hat man so ein Vereinskärtchen bekommen. Und dann ist man eigentlich reingekommen. Wenn man das immer dabei hatte, war der Einlass eigentlich für die GV immer kostenlos gewesen. Sonst hätte man halt nochmal müssen eigentlich den Vereinsbeitrag zahlen. Jawohl. Und das war so, wie wir aufgestellt waren. Verein Tamilenschule hat das geheißen.
Verein Tamilenschule in Luzern, aber mittlerweile Geschichte gibt es nicht mehr.
Mittlerweile Geschichte. In diesem wunderschönen Industriegebäude an der Tripschenstrasse Luzern haben wir eben den ganzen Stock eigentlich können mieten und haben dort ein bisschen gewütet. Und nach 2 Jahren hat dann CSS das Gebäude gekauft. Und dann sind wir dann eben nicht mehr so der Lieblingsmieter gewesen. Und dann hat es dann geheißen, AD könntet ihr schieben. Und dann sind wir dann gegangen. Genau.
Ja. Stichwort Musik und Partys. Mel Gimbaud. Ich habe erfahren, dass so Nidwalden in den 70er Jahren, das war eine rechte Partyhochburg, also Discos auf dem Land.
Ja, also Disco ist fast böse.
Ist böse,
ja? Wir haben das ja nicht als Disco verstanden. Soll man sagen, es ist die alternative Szene. Man hat Hardrock gelost, mit Zeppelin, Hendrix, Jimi Hendrix, alles, was damals angesagt war, Black Sabbath, die Hardrock-Band, Deep Purple. All diese Sachen haben wir gelost. Und natürlich möglichst laut. Und das ist, interessanterweise hat das stattgefunden im Trachtenhaus in Buchs. Und wenn man jetzt denkt, ja, das ist auf dem Land und ist, ja, uninteressant, dann sind also die Leute von Luzern gekommen, massenweise. Und man hat dort auch die ganze Nacht durchgemacht bis am Morgen früh. Und die Wochenende sind dann relativ schnell verflogen. Mhm. Und wir haben die Anlagen miteinander aufgestellt. Wir haben geholfen. Also ich hatte selber nie eine Diskothek gehabt. Wir haben mitgeholfen. Und ich habe schon sehr früh angefangen für die Diskothek. Das Logo habe ich gemacht. Dann ein Plakat für Rockkonzerte vor Ort. Von übrigens von berühmten Gruppen vom Ausland, die da Konzerte
haben. Die sind auf.
Auf Stanz.
Auf Stanz kann spielen.
Das war der gleiche Kollege, der das organisiert hat. Jane ist eine ganz wichtige Krautrockband, die heute hochgesuchte LPs sind. den Nektar, Renaissance von England.
Alles Namen, die man heute gross, nicht mehr so kennt. Oder?
Aber ja, gross, damals gross. Gross, ja. Immer noch so okay. Insider, immer noch wichtige, okay. wichtige Bands. Später natürlich dann, bin ich mit Luzern unterwegs gsi an Konzert. Habe natürlich auch immer, damals neu, aber später habe ich intensiv angefangen, Konzert fotografieren. Backstage.
Ist das so der Anfang von der Künstlerfotografie? So
in nein, ja, ich habe immer vieles parallel gemacht. Also ich habe urchige Älpler fotografiert. Das ist eigentlich so ziemlich am Anfang, wenn ich viel Tradition in der Region und dann natürlich, wenn ich auf Reisen bin, immer die Leute vor Ort, die Architektur, die Landschaft, alles. Aber immer analog. Ganz früh sehr viel Dias und später nur noch schwarz-weiß fotografiert. Also nur noch, nein. Ich habe sehr viel auch digital fotografiert. Aber ausgestellt habe ich praktisch nur schwarz-weiß fotografiert.
Stichwort Musik, Julia Vorder, muss ich noch schnell einhängen. Selber Musikkarriere in der Schulzeit mit der Gitarre ist, glaube ich, nicht wahnsinnig weit gekommen, gell?
Nein, also das ist weder bei mir noch beim Gitarrenlehrer sehr gut angekommen.
Sie haben ein gutes Agreement gehabt.
Ja, ich hatte ein total gutes Schremmer-Agreement gehabt, weil ihm hat es nicht so gefallen, was ich gemacht habe und mir hat es nicht so gefallen, was er genau von mir wollte. Und dann haben wir das Agreement gehabt, du kommst nicht mehr in Unterricht und ich unterrichte dich nicht mehr. Und das ist eigentlich für uns beide total
in Ordnung. Ist in Ordnung.
Super in Ordnung, ja.
Das persönliche auf SRF 1 mit der Julia Vorder, der Gastromacherin und dem Künstler, Fotograf und Grafiker Melchior Imbod oder Melk Imbod. Und jetzt rucke ich euch noch richtig auf die Pelle mit dem Tastsinn. Jetzt sind wir ganz nah bei euch. Und wie anders als mit euren Liebsten, könnte man das vielleicht aufbröseln. Melk Imbod, ihre Partnerin Fabienne kommt aus Martinique. Das liegt jetzt nicht gerade neben Buchs.
Nein.
Wie haben Sie sich kennengelernt?
Übrigens in Basel.
Ja, was?
Ja.
Schön.
Ja, also wirklich in der Mitte. Weil sie lebt schon lange in Straßburg. Sie ist mit 20 auf Straßburg gekommen und hat dort studiert an der Kunstschule. Und sie ist auf Basel an der Art und ich bin auf Basel an der Art und mit meinem Kollegen. Und wir sind uns dort begegnet.
Vor einem Bild oder an einer Party?
Ja, wir haben Bilder angeschaut, aber mein Kollege hat dann gesagt, wow. Und hat die Frau beobachtet und ich natürlich auch. Und zwar hat die Frage, ich jetzt, ob ich die fotografieren darf. Er, nicht ich. Und dann sage ich, ja, das kannst du nicht machen. Und er sagt, was nicht? Und dann ist er ran und hat sie gefragt, ob sie fotografieren darf. Dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann habe ich natürlich auch Fotos gemacht. Und wir haben die Adresse austauscht. Und es hat dann tatsächlich ein Jahr gebraucht, bis ich die Fotos, also Fotos habe ich irgendwo negativ gehabt, oder? Und ein Jahr später habe ich gefunden, ja, so, Bart Basel wäre ja wieder ein Treffpunkt, man könnte ja mal anrufen, ob sie auch an den Tag kommt. Und dann habe ich natürlich den Vorwand gehabt, die Fotos ihr zu überreichen. Und dann sagt sie, was? Fotos, die können doch schicken. Dann sage ich, nein, es wäre doch schön, wenn wir sie treffen können. Sie ziemlich fest. Nein, schicken. Und aber tatsächlich haben wir es fertig gebracht, dass wir uns dort getroffen haben. Und am Moment vergesse ich natürlich nicht mehr. Wir haben den Standort abgemacht und die Hunde und Hunde und Hunde nicht. Und ich habe umgeschaut und die Frau taucht nicht auf. Irgendwann läutet es auf meinem Handy, aber mit einer Schweizer Nummer. Und dann sagt sie irgendwie, sie ist im falschen Ort, sie kommt jetzt dann aber. Und irgendwann ist sie dann aufgetaucht und wir haben uns dort getroffen und sind an die Art wieder Bilder anschauen. Zusammen, gleich Interesse und ja, und dann hat das relativ schnell etwas gefunkt. Also nicht gerade Resta. Und wir sind wieder zu Basel getroffen. Übrigens an meinem Geburtstag, am 14. Juli.
14 Juillet.
Ja, und dann hat er das eingeschlagen. Französischer Nationaltag.
Schön. Ja. Schöne Geschichte. Julia Vorer, ich habe am Anfang schon gesagt, ihr Freund, und Sie haben es selber erwähnt, hat eine Hotelfachschule gemacht, genau. Gastronom in dem Sinn. Wie haben Sie ihn angefunden?
Ja, ich glaube, also das erste Mal, wo wir uns begegnet sind, ist der Funke nicht so übergesprungen. Zwar bin ich da in der Funktion von der Koordinatorin von der Luzerner Museumsnacht. Das war so ein Apero und er war dort. Alpineum ist ja noch das 3D-Alpenpanorama, gerade neben der Bar zu. Und er war auch dort, wir haben uns gesehen und ich glaube, wir sind uns nicht so zugetan in dem Moment. Ein halbes Jahr später haben wir uns dann in der Bar wieder gesehen und dann hat es eigentlich ganz sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben uns dann eigentlich betrunken und schon, ja, zwei Wochen später habe ich schon halbe BM gewohnt und dann haben wir, glaube ich, 3-4 Monate später.
Das ist zwei Wochen später, ja. Wow, ja. Okay.
Und so 3-4 Monate später haben wir dann auch zusammen angefangen zu arbeiten und ja, seither arbeiten wir täglich immer noch zusammen.
Quasi Liebe auf den zweiten Blick, aber dann gerade richtig.
Ja, genau, ja. Das kann man sagen.
Schön. Ja. Geschichten, wie sie Liebe und das Leben schreibt, live erzählt im Persönlich mit der Julia Fohr und dem Melk Imboden. Ich würde gerne ein bisschen zu euren Wurzeln zurückkommen, wo ihr herkommt und was so quasi eure Herkunft ist. Im Ganzen 7 Geschwisterte im Fall von Melk Imboden. Und der Vater ist sehr früh verstorben. Sie haben erzählt, wo sie 2 Jahre alt waren.
Ja.
Was für Erinnerungen haben Sie denn an Ihre Mutter, die das prestiert hat? Und
also ganz so früh, wo der Vater gestorben ist, interessanterweise, wenn ich 2-jährig war, dann mag ich mich nicht mehr erinnern. Mhm. Aber was natürlich einschneidend war, also ich hatte 6 Schwestern. Meine Mutter war schwanger mit meiner jüngsten Schwester, wo der Vater gestorben ist, an Hirntumor. Und wir waren auf dem Bauernhof und meine Mutter ist dann ins Dorf gezogen. Also sie ist ihr empfohlen worden, dass sie unabhängig ist, weil wie das früher war, in den Bauernhöfen. Mein Vater hatte mehrere Geschwister. Da waren noch ledige Geschwister die Jungen. Die haben natürlich die Mutter nicht autonom wirken lassen. Sie war eigentlich eine Art, wie soll ich das sagen? Sie war nicht mehr so geduldig und nicht mehr so getragen wie vom Vater, oder? Und dann war es besser für sie, dass sie ins Dorf gezogen ist. Hat man ihr empfohlen, dann haben wir im Dorf gewohnt. Und dann ist natürlich die Jugendzeit, wir haben ganz einfach gelebt. Wirklich, meine Mutter hat nichts gehabt, oder? Also, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und einschneidend war es, wo meine jüngste Schwester tödlich verunglückt ist. Also, die Schwester, die eigentlich Mutter schwanger ist oder Vater gestorben ist. Und das ist natürlich ein bleibendes Erlebnis, das tief in ihnen sitzt.
Mhm.
Und von dort an habe ich natürlich die Mutter auch erlebt, sie ist unglaublich sensibler Mensch gsi, feinfühlig, hat alles gegeben, ein grosses Herz. Aber sie hat auch gelitten. Sie hat gelitten. Und ich meine, ein Kind zu verlieren, ist, glaube ich, etwas vom Schlimmsten, was ich mir vorstellen kann. Und das hat mir mitgefühlt, das habe ich mitgetragen. Und ich habe auch immer, bis heute noch, wenn ich Kinder sehe im Strassenwald, wo springen, dann habe ich riesen Respekt. Das ist für mich immer der Gedanke, es könnte etwas passieren. Das sitzt einfach tief in mir. Vergiss mir nicht. Und da kommt noch dazu, als ich, wo sie verunglückt ist, nach dem Unfall hergekommen bin, gesehen habe, wie meine Schwester ins Krankenhaus einladet. Und ganz schlimme Erinnerung war, als die Polizisten bei der Mutter an der Tür gestanden sind und ihr gesagt haben, dass meine Schwester gestorben ist. Und dann, wie wir alle am Tisch waren und die Mutter zu oberst am Tisch. Und dieser Moment, das ist unbeschreiblich. Mhm. Das vergisst sich nie mehr.
Sie haben ein Haus. Ihre Mutter hatte einen Haushalt mit offenen Türen für alle.
Ja, immer. Das ist interessant, der Philipp, der da sitzt, der hat mir das gerade bei unserer Begegnung vor kurzem gesagt, das vergiss ich nicht mehr, deine Mutter, wie herzlich die war. Mhm. Man hat einfach reinkommen, sie war Gast, sie hat etwas aufgetischt. Sie hat nichts gehabt, aber sie hat alles gegeben. So, also das war wirklich so. Immer. Auch sehr früh meine Jugendfreundinnen, die haben einfach bei uns übernachtet. Das war kein Thema. Da kann man sagen, Bauernfrau, katholisch, konservativ. Sie war nicht im geringsten konservativ, wie man sich das vorstellen kann, sondern sehr. Sie hatte ein grosses Grundvertrauen uns gegenüber. Sie war offen gegenüber anderen Leuten. Das war phänomenal.
Wie war es, als Sie dann nachher selber auf Reisen gegangen sind, die Beziehung auf Ferne? Wie war das für Ihre Mutter?
Also, das ist eine ganze interessante Frage. Das ist natürlich für mich auch im Nacken immer. Ich wünschte mir nie, dass mir etwas auf der Reise zustossen würde. Das habe ich immer mitgetragen. Ich habe gesagt, ich habe eine Verantwortung. Das darf nicht passieren. Mhm. Und ich habe mehrmals Glück gehabt. Autounfälle und. Also es hat Momente gegeben. Ich könnte jetzt ganze Reihen aufzählen, wo ich eigentlich hätte tot sein können. Mhm. Also, wenn man weggeht, ist immer, es kann ja da passieren, es kann überall passieren. Und wenn man weg ist, so weit weg, dann macht man sich vielleicht mehr so Gedanken. Also wenn man daheim sich vor Ort in der Schweiz bewegt oder wenn man so weit weg ist. Also ich vorstelle, in der Zeit, da haben wir Briefe, Karten geschrieben, Post Restant. Da ist man in Algerien auf die Hauptpost gegangen, in einer Stadt, mit den Stadttagen, man ist den Brief abholen und hat den gelesen. Und da hat es kein Handy gegeben, man hat das Telefon jetzt gegeben. Aber da haben wir kompliziert, da haben wir zahlt für das Telefon, teuer wie nur etwas. Das haben wir auch gemacht, aber höchst selten mit dem Mini-Budget, wo ich dann gereist bin, oder? Also, es war ganz eine andere Zeit, ganz anders. Und der, also der, die Frage, die ist lang immer gegangen, wie auch später noch, ist die immer rum gewesen. Ich habe gedacht, wenn jetzt etwas passieren würde, nein, das darf nicht.
Sie sind selber auch auf Reisen gegangen, Julia, vor auch recht weit. Indonesien zum Beispiel. Aber sehr wahrscheinlich schon als älter, also jenseits von 20, oder?
Ja, das war mit über 20. Das war eigentlich die erste grosse Reise, die ich mit meinem Partner gemacht habe. Es sind eigentlich 8 Wochen geplant. Nach 4 Wochen ist eben auch ein Unfall passiert. Bin dort auch operiert worden auf Bali.
Also Sie haben einen offenen Nasenbruch gehabt, das können wir schon sagen.
Genau.
Ja, genau. Ein heftiger Unfall, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt will, dass es einem in Indonesien passiert. Und ich schaue sie heute an und ich sehe nichts. Also es ist gut gekommen, auf
jeden Fall. Also ich würde sagen, Glück im Unglück trifft es in dem Fall. Es ist aus einer Blödsinnigkeit heraus entstanden. Eine Judo-Roll über 2 Liegestühle am Strand mit einem langen Kleid. Beim Aufstehen die Nase ins Gesicht rauf, mit dem Eselwagen durch die Partymeute auf Gili Travangan. Das ist so eine Partypilzinsel. Von dort aus mit dem Speedboat auf Bali zurück. Und am Anfang habe ich schon gedacht, das schmerzt schon. Ich habe mich selber so ein bisschen medikalisiert. Und gleich im Gespräch mit meinem Partner so, ja, jetzt gehen wir das anschauen. Da kommt ein Pflasterchen drauf. Am Abend sitzen wir wieder an der Cocktailbar. Alles wird gut. Da sind die Röntgenbilder zurückgekommen. Jetzt aber geheißen, ja, nein, dreifacher Nasenbruch, offen. Es hat sich ein Blutgrinsel gebildet. Sie müssen hier operieren. Sie können nicht heimfliegen. Ich habe dann mit der Rega telefoniert. Und dann kurz vor dem Neujahrsabend bin ich dann dort operiert worden. Und dann ist die Reise ein bisschen langsamer als geplant weitergegangen.
Jawohl. Ja. Ruhig. Und ohne Judo-Rolle über. Wie viele Stühle über?
2 Liegestühle. Das ist eigentlich nicht so eine Sache. Aber ja, es ist vielleicht ein bisschen der Moment, ein bisschen dumme Idee gewesen. Ja.
Ihre Familie hat einen starken Bezug zur Fasnacht offenbar. Und da bin ich wieder ein bisschen bei den Kindern. Das heisst, es gibt Kindheitserinnerungen bei Ihnen schon an die Fasnacht?
Absolut. Also meine Eltern sind begeisterte Fasnächtler bis heute. Sie sind früher auch Guckermusik gewesen, was ich jetzt mit meinem Musikgespür nie so dazugekommen bin. Aber nach wie vor Fasnacht hat bei uns einen sehr hohen Stellenwert auch. Ja, also verkleiden, Masken selber machen, Kostüme selber nähen, also das ganze Programm eigentlich, ja.
Da mache ich eine Brücke zur Volkskultur. Ich nehme an, bei diesen Fotografien, wo Sie eben zum Beispiel auch Älpler fotografiert, haben Sie sicher auch einen Bezug zur Innerschweizer Volkskultur gefunden, Mel Gimbo?
Ja, ganz klar. Also ich würde noch vielleicht bei der Fasnacht da. Ja. Ich habe natürlich auch selber Kostüme gemacht, bin immer allein zur Fasnacht, nie in einer Guckermusik. Habe Kostüme selber gebastelt, Masken selber gemacht. Und bin sogar einmal auf der Frontseite gsi von der Tageszeitung, damals noch schwarz-weiss Foto. so Zeug. Aber Fasnacht ist dann irgendwann im Hintergrund getreten. Aber ich habe sehr viel an der Fasnacht auch fotografiert. Das hat mich immer auch interessiert. Und aber nicht Guckermusiken, sondern mehr das Rundum. Leute, die besoffen auf der Straße sind, einzelne Figuren und das hat mich viel mehr interessiert. Von dem ist ein Riesenarchiv. Es gibt auch ein Buch. Mehr als ein Buch. Also ganz, ganz viel. Aber dann habe ich, wenn Sie jetzt fragen wegen Kultur und so, Nidwalden ist natürlich eine Tradition nur gewesen, die jetzt auch langsam verschwindet. Aber es ist noch interessant, ich habe gerade kurz nach der Ausbildung an der Kunst, damals Kunstgewerbeschule, heute heisst es Hochschule für Design und Kunst, wo ich abgeschlossen habe, bin ich angefragt worden, Grafik zu machen für ein Nidwaldner Trachtenbuch. Und dann haben die mir die Fotos gezeigt, mit denen soll ich ein Buch machen. Und dann habe ich einfach gelacht und gesagt, das könnte ich gerade vergessen. Mit diesen Fotos mache ich gar nichts. Das ist alles absolut unbrauchbar. Amateur, die sind geschockt gewesen, oder? Dann habe ich gesagt, ja, ich bin natürlich etwas an. Ich mache alles neu. Aber ich mache alles neu und zwar nicht gestellte Fotos. Und dann sagten, nein, wir wollen schöne Bilder, die müssen herstehen und tun wir das fotografieren, das beste Licht drücken. Dann habe ich gesagt, ja, das machen wir schon auch. Aber ich bin dann mal losgegangen und habe einfach intensivst ein Jahr lang, mehr als ein Jahr während. Also, in dieser Zeit habe ich gerade angefangen, in der Grossagentur zu Zürich zu arbeiten, in der Werbung. Und während dieser Zeit bin ich einfach Wochenende für Wochenende auf die Alpen. Ich habe Burtiheuer fotografiert, ich habe beim Melken fotografiert, ich habe beim Sticken, wie sie die Trachtenstick geht, alles Mögliche. Ich wollte möglichst noch den Ursprung suchen, wo er noch rum ist. Und ich habe ihn gefunden. Aber vieles ist natürlich verloren. Aber ich habe das elementar wichtig gefunden als Zeitzeugnis auch. Und dann habe ich vorgeschlagen, wir machen es so mit den Fotos, was Tradition ist, tun wir schwarz-weiß abbilden im Buch Und alles, was die Abbildung ist, tun wir farbig. Und diese Fotos habe ich dann natürlich auch gemacht. Also Detailaufnahmen von Trachten und. Und dann haben wir zusammen das Buch gemacht. Und die Grafik habe dann nicht ich gemacht, habe ich meinen Kollegen gefragt, weil ich habe so viel am Hals gehabt. Einfach das Gefühl, also schaffe ich nicht alles. Neben der Agentur, immer früh aufstehen auf Zürich, die Agentur, am Wochenende immer arbeiten. Und dann hat mein Kollege gesagt, das machen wir, tun wir zusammen. Und er hat die Grafik gemacht. Obwohl ich aus heutiger Sicht die Grafik vielleicht anders würde machen, als er sie gemacht hat. Aber das ist jetzt auch, ich meine, das ist 30 Jahre her, oder? Und es hat sich gelohnt, es ist ein tolles Buch geworden. Und
Sie haben es jetzt gerade ein bisschen angedeutet. Es hat schon eine Phase gegeben in Ihrem Leben, wo Sie ein bisschen zu viel gemacht haben. Also einen Moment von der Überarbeitung hat es mal gegeben. Und wo Sie wirklich den körperlich gespürt haben. Was ist denn passiert?
Ja, das ist genau in dieser Zeit passiert, als ich das Buch gemacht habe. Habe ich damals mit der Freundin zusammengelebt. Also sie war Lehrerin. Und am Abend bin ich einfach, ja, ich habe wieder geschafft, irgendwie bis Mitternacht, noch länger. Dann bin ich einfach zusammengefallen. Und dann habe ich eine Seite nicht mehr gespürt. Und ich habe ein bisschen Ahnung von dem, weil ich Militärsanitäter war. Ich wusste, es ist nicht mehr gut. Und dann sagt er, ja, das kommt schon gut, jetzt kannst du legen, das ist Stress und so. Und dann wusste ich, es ist Stress, oder? Aber Stress, den ich nie so wahrgenommen habe, dass es Stress wäre, den ich nicht bewältigen könnte. Und nachher am anderen Morgen wieder aufgestanden, wieder zusammengeht, wieder die eine Seite weg. Und dann habe ich habe zum Glück noch reden können, im Gegensatz zu zwei Kollegen von mir, die das Gleiche hatten. Na, auch fast in der gleichen Zeit. Ich habe gesagt, sofort die Ambulanz. Und sie, was, die Ambulanz? Und ich sagte, doch, die Ambulanz. Dann hat sie die Ambulanz geholt. Sie ist nach der Schule gegangen und ich war im Spital für über 10 Tage. Und ein Generalcheck. Und dann habe ich gerade gesehen, das war wirklich so. Und ich befürchtete da Vorstufen von einer Hirnblutung. Also ich hätte entweder tot sein oder einseitig gelähmt oder ganz gelähmt. Und das ist natürlich das Signal gewesen. Ich wusste, ja, muss aufpassen. Und für mich war es eigentlich völlig klar, das ist nur wegen der Überarbeitung. Nicht, ich habe ja nie etwas gespürt, körperlich. Aber der Körper hat da in ein Alarmsignal gestellt. Und ich bin Nichtraucher gewesen, schon lange. Ich habe mit 20 aufgehört zu rauchen. Ich habe praktisch nie Alkohol getrunken. Ich wusste, es hat nichts mit dem Zusammenhang, sondern wirklich einfach mit zu viel arbeiten.
Das heisst, heute, wenn Sie Signal wurde bekommen vom Körper, dann wissen sie, okay, Achtung, jetzt ist Phase orange oder rot.
Die habe ich natürlich immer wieder. Also ich habe immer diese Phase, wo ich sehr, sehr viel mache. Ja. Viel Reisen, dann Hochschule, dann ein Buchprojekt nebenzu, ein Plakat, das unbedingt gedruckt werden muss, wo ich noch ins Ausland gehe, wegen einer Ausstellung, Vortrag oder irgendetwas. Es gibt sehr viele Sachen. Es gibt Sachen, die man wie automatisch macht, wo man einfach ein bisschen weiss, wo man, ich habe immer so Angst, irgendwo einen Vortrag zu haben. Man lernt das mit der Zeit, oder? Und dann ist man auch entspannter. Aber ich glaube, der Stress, den man im Kopf hat, schaffe ich das alles? Wenn er das fest hat, dann wird es gefährlich.
Julia Fuhrer, ich meine, Sie haben wahnsinnig viel gemacht, schon in jungen Jahren, eben die Museumsnacht geführt, sind Sie noch beim Privatradio gewesen, Sie haben Kulturzeitschriften herausgegeben. Das klingt auch noch viel Stress und viel Druck. Wie gehen Sie mit so arbeitsintensiven Zeiten um?
Ich versuche mir am Morgen eigentlich meine Zeit rauszunehmen, also so ein bisschen die Me-Time. Ich tue jeden Morgen mindestens eine halbe Stunde frühstücken und Zeitung lesen dazu. Dann mache ich eigentlich eine halbe Stunde Yoga und laufe dann noch eine halbe Stunde ins Geschäft, wo ich gerne ein Sachbuch höre. Sei es jetzt ein Thema, das mich im Geschäft gerade beschäftigt oder privat. Und so starte ich eigentlich in den Tag rein, dass ich am Morgen eigentlich fokussiert und ruhig in den Tag gehe und nicht schon auf 180 oben bin, wenn ich rauslaufe und telefoniere und Headset und sowieso. Weil dann, ich glaube, dann dreht die Mühle so fest, dass der Stein ja irgendwann ist, logischerweise einfach am Boden unten ist.
Wenn so junge Leute wie Sie und Ihre Partner und einfach quasi Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner zusammenarbeiten, kann sie nicht einmal nur knarzen und ist viel los. Ich glaube, Sie haben mal eine Mediation können auffahren. Was haben Sie gelernt aus dieser Zeit? Oder was war das Problem denn eigentlich gewesen?
Das Problem ist, wie so oft, Kommunikation gewesen. Weil es ist nicht nur einfach nicht reden kann ein Kommunikationsproblem sein, sondern auch zu viel reden oder nicht das Richtige sagen. Mhm. Nicht das Richtige zur richtigen Zeit sagen. Es ist oft Kommunikation, wo es irgendwo hart ist. Und ich glaube, das ist das, was ich dort mit rausnehmen durfte. Und gerade wenn man mit Freunden so eng auch zusammenarbeitet oder eben auch mit dem Partner, dann ist es umso wichtiger, dass man auch seine Gefühle mitteilt zum Zeitpunkt, wo es wie noch nicht halt zu spät ist auch. Und dass man aufeinander schaut und aufeinander hört. Und manchmal auch einfach, dass man es manchmal ein bisschen locker nimmt und nicht nur zu verbissen ist, weil das schadet schlussendlich auch im Arbeitsklima.
Das heisst, Sie haben Ihr Geschäft können retten durch das, also durch die richtigen Kommunikationsmassnahmen einfach intern miteinander zu schwätzen.
Ja, genau. Wir haben dann versucht, eben mit anderen Leuten zusammen irgendwie herauszufinden, wo sind die Knöpfe drin gewesen und wie können wir die auflösen. Und ich glaube, das ist wichtig für das ganze Leben, dass man vielleicht das auch erkennt, die Knöpfe gerade sieht und weiss, wie man sich entwirren kann.
Ich habe es nur kurz erwähnt. Sie haben mal Radio gemacht.
Das ist richtig.
Ist es gewesen? Und warum haben Sie nicht weitergemacht?
Das ist nach dem Gymi bin ich zum Privatradio. Aha. Und es ist eine mega lustige Zeit gewesen. Also ich bin eigentlich am Montag in einer Redaktionssitzung und dann habe ich so eine Idee bringen, was mir so gefällt: Igelauffangstation, Vogelwarte, Europapark, Christkindlimärkte, was auch immer. Man Lust hat mit 20 so etwas zu machen. Aha. Und dann bin ich dort dann eigentlich mit dem Geschäftsauto, mit dem Mikrofon bewaffnet, mit so einem Laptop.
Eine rasende Reporterin.
Das kann man eigentlich so sagen. Ja. Reporterin, ja.
Genau. Und warum haben Sie nicht weitergemacht?
Nach 2 Jahren hat mich das Ganze, die Kurzlebigkeit, ein bisschen stören. Nach 2 Jahren hat mich auch ein bisschen stören, dass man gar nicht so Zeit hat, um die Themen wirklich tief zu recherchieren. Ich bin sehr ein neugieriger Mensch. Ich weiss gerne viel über ein Thema, wenn es mich mal reinzieht. Und dann habe ich wie entschieden, nach 2 Jahren, dass ich doch noch ein Studium machen möchte. Und bin dann eigentlich gerade so vom gesprochenen Wort mehr ins Geschriebene hinein. Also ich habe dann Kulturwissenschaften studiert, was sehr viel mit Recherche zu tun hat, mit Schreibarbeit. Und habe dann eigentlich gerade so ein bisschen, ja, einen Switch gemacht während dieser Zeit.
Und gleichzeitig eben dann relativ bald mit dieser Museumsnacht angefangen. Ich stelle mir das vor, als junge Frau, und dann hat man da mit Museumsdirektorien zu tun. Das ist Lebenslektion, oder je nachdem. Was haben Sie gelernt aus dieser Zeit?
Das habe ich gelernt, wie einfach oder schwierig dass es teilweise kann sein, so viele verschiedene Meinungen irgendwie zusammenzubringen und an dem einen runden Tisch trotzdem noch eine gute Stimmung zu behalten. Weil man muss sich vorstellen, das sind vom Handpuppenmuseum in der Haldenstrasse über das Verkehrshaus, das meistbesuchteste Museum in der Schweiz. Die Interessen sind logischerweise anders. Und gerade wenn man zusammen dann so ein Event auf die Beine stellt, das öffentlich ist, das sehr wetterabhängig ist, da kommen schon Meinungen aufeinander. Das ist schon klar. Aber ich habe total ein cooles Netzwerk durch das aufbauen. Und das hat mich auch selber weitergebracht, weil es ist eigentlich Homeoffice gewesen. Also ich bin dort in meiner kleinen 1,5-Zimmer-Bruchstrasse-Wohnung gesessen, über meinem Laptop bis zur Nacht um 12 Uhr und habe irgendwelche Sponsoring-Sheets getippt. Und ja, es ist recht eine intensive Zeit.
Aber das hilft alles bei dem, was Sie heute machen, oder? Das war auch eigentlich ein Weg dort zu dieser Gastromacherin Julia vorher heute.
Genau, würde ich sagen, ja.
In diesem Alter, so anfangs 20, Mel Gimbode, haben Sie, glaube ich, mal eine Begegnung gehabt mit einem Freund, wo gerade eine Beziehung in die Brüche gegangen ist, und dann ist, glaube ich, Ihre Beziehung zur gleichen Zeit auch in die Brüche, und dann haben Sie beide gefunden, wir fahren jetzt ums Mittelmeer.
Ja, also interessanterweise, das ist auch, mein erster Beruf war Dekorateur gewesen. Ich habe den Beruf geschafft auch. Übrigens ein sehr interessanter Beruf, vielseitig. Heute nicht mehr. Heute heisst es Polydesign 3D, die Ausbildung. Okay. Nein, ich sage nicht, es ist nicht uninteressant, aber es ist sehr viel auf dem Computer, es hat sich sehr viel gewandelt. Mhm. Also ich will es jetzt heute nicht mehr machen. Aber damals war es ein toller Beruf, vielseitig. Und ich wollte gar nicht reisen. Also ich muss es so sagen, ich bin gelaufen in der Stadt, ich weiss noch genau, wo es war. Dann begegne ich meinen Kollegen, der auch Dekorateur ist. Dann sagt er, ja, du, jetzt hat meine Freundin Schluss gemacht und jetzt gar nicht reisen, kommst du mit? Und ich, meine Freundin hat auch Schluss gemacht. Nein, ich sage, ja, warum nicht, oder? Und das Mittelmeer, das ist noch nie so klar gewesen. Das Mittelmeer ist eigentlich, das bin ich gewesen, der das einmal geschnurrt hat. Und zwar habe ich meinen guten Freund, der mit mir zusammengearbeitet hat, als Dekorateur, mein Oberstift, nein, nicht einmal Stift, der war schon Ausbilder gewesen, wo ich sehr viel von ihm gehalten habe, gereist ist damals schon, mit dem Renault 4 übrigens auch, von Nordamerika von Südamerika auf Nordamerika zurückgereist ist. Und dann sogar selten verschifft hat auf Europa. Und seine Frau war eine Südamerikanerin gewesen. Und dann hat mir von dieser Reise gelernt. Und irgendwann hat er mich gefragt, du könntest nicht zusammen einen Land Rover Reparaturkurs besuchen. Und ich, ja, super, machen wir. Land Rover ist zwar nicht so mein Auto, technisch bin ich nicht rausgekommen, es war nicht so mein Ziel gewesen, aber ich habe gefunden, kann ich nicht schaden, so etwas mal zu probieren und zu schauen, wie das geht. Und dann haben wir den Kurs gemacht und muss ehrlich sagen, ich hatte heute null, aber null Ahnung mehr, wie man so ein Zeug auseinandernimmt, ein Motor oder irgendwie das Rad wechselt in so einem grossen Auto. Ich hatte Schiss davor, oder? Und nachher hatte ich dann aber einen Renault 4 schon damals gehabt. Und habe meinem Kollegen gesagt, hey, komm, wir gehen ums Mittelmeer. Und dann habe ich natürlich wieder meinen Freund gehabt, der mit mir geschafft hat, der mir Tipps gegeben hat. Wenn du den Renault 4 hast, gebe ich dir ein paar Tipps, was du machen musst, dem Auto. Und das sind so Sicherheitsschieber, wo man die Türen dann nicht auftun kann. Man kann zwar die Scheiben einschlagen, man kann die Türen nicht auftun, weil innen die Sicherheitsregelung ist und ein Schloss dran und. Und das hat sich dann auch bewährt, oder? Dann sind wir dann zusammen weggefahren. Ich kann es jetzt weit ausholen. Dann sind wir auf Südfrankreich. In Südfrankreich sind wir dann prompt, sind wir am Strand geschlafen mit dem Schlafsack. Prompt sind wir verwacht, mein Kollege aufgezockt. Der hätte übrigens Karate können. Da ist aus dem Sack raus gespeedet und schon fast Kampfposition eingenommen. Über die Straße gerannt und wir hatten einen Riesenschock gehabt. Und dann ist irgendwie das Auto gerade weg und das Auto offen, unser Auto offen. Ich dachte, das ist nicht gut. Dann das Auto aufgebrochen, also die Fensterscheibe rausgenommen. Und dann haben sie aber glücklicherweise, weil wir unten einen Koffer fest reinmontiert haben, verschraubt haben. Den haben sie nicht rausnehmen, unmöglich. Dann haben sie einfach oben, was rum war, rausgenommen. Und das waren zwei Koffer gewesen, mit so Essvorrat, mit Kochzeug, Kocherli und Salz und was man alles hat, Reis und Teigwaren. Das war weg gewesen. Und ein Koffer, er hat seine Kleider in einem Koffer gehabt, die zwei Sachen haben gefehlt. Dann sind wir am anderen Morgen auf das nächste Dorf, Polizeiposten, und haben dann gesagt, ja, das fehlt uns. Und dann haben sie uns dann empfohlen, ja, wir sollten einen Kaffee nehmen, und wir sollten dann nochmal zu ihnen kommen. Und als wir zurückgekommen sind, das heisst, die Koffer sind wieder gefunden worden, in einer Böschung. Jetzt wieder weggerührt. Ist also alles um mich wieder.
Riesig.
Also zum Glück. Alles um. Und wir wichtig, also wichtige Sachen, die man gebraucht hat, ist alles um.
Eine Episode, die ich schon noch schnell haben. Wir sind schon fast in der Schlussrunde von dieser Sendung. Aber die ist sehr eindrücklich. Sie haben ihre Frontscheibe verloren. Also, die ist in Bruch gegangen.
Ja.
Original schreiben.
In Ägypten.
In Ägypten. Ja. Und dann nachher sind sie zuerst mal ohne Frontscheiben umeinander gefahren.
Ja.
Und dann haben sie sich eine machen lassen, aber die war nicht bruchsicher.
Ja.
Wie schafft man das?
Also, es war so, wir sind in den Sinai gefahren. Ich war mit 3 Italienern zusammen. Auch mit dem Renault 4. Die habe ich getroffen. Einer ist zu mir ins Auto gekommen, der andere ist vorausgefahren. Und der Kollege Alberto, ist gefahren und dann spickt es einen Stein zurück, geht die Scheibe und macht tack, das Loch drinnen. Und alles so wie Verbundglas, oder? Nicht mehr gesehen.
Mm.
Angehalten natürlich. Und dann haben wir die Scheiben rausgedrückt. Gegenwind. Es hat gewindet, wie gestört an dem Roten Meer entlang. Und dann sind wir 500 Kilometer durch die Wüste gefahren. Also am Roten Meer entlang. Und dann sind wir auf Suez.
Ohne Frontscheibe.
Ohne Frontscheibe. Ja. Ich habe dann ein Tuch umgebunden. Wie ein Touareg. Damals mit der Pilotenbrille. Ich hatte eine Pilotenbrille gehabt. Und so gefahren. Also wegen dem Sand haben wir müssen, oder? Und dann gefahren, und dann sind wir auf Suez, und von Suez auf Kairo. Und Kairo ist nicht eine kleine Stadt. Die haben wir vorher schon befahren, beim Ankommen. Also damals etwa 18 Millionen Einwohner. In dem riesen Chaos sind wir angefahren. Und dann mag ich mich genau erinnern, sind wir an einen Kiosk gekommen. Da war ein dicker Mann. Der hat gesagt, no problem. Wir haben dem das Problem geschildert, gefragt, wo es da jemanden gibt, der könnte die Scheibe flicken. No problem. Rausgekommen, hat den Rollladen runtergelassen, ist bei mir nebenzu reingehockt. Und heute ist durch das Kairo durchgelotst. Und wir sind von Station zu Station zu Station. Niemand konnte helfen. Irgendwo sind wir zu einem gekommen. Ich dachte, das kommt nicht gut. Mitternacht um 12 Uhr. Und er hat dann Mitternacht um 12 Uhr Kartonschablonen geschnitten von dem Fenster. Hat ein Fenster, ein Glas, nicht ein Verbundglas, von Hand geschnitten. Innen montiert und von dort an bin ich so weitergereist. Also, das ist eigentlich höchstgefährlich.
Höchstgefährlich,
wenn das also verflittert wird.
Ja, ist klar. Okay. Ja.
Aber das darf man immer sagen. Das ist wirklich so.
Ja gut, jetzt haben wir es alle gehört. Es ist alles gut
gekommen. Nein, das darf man niemandem sagen, weil versicherungstechnisch, also das wäre ein No-Go, oder?
Ja, ja, klar.
Ja.
Das ist viele Jahrzehnte her.
Genau. Gut.
30. Der Mel Gimboden.
Nein, 40.
Erzählt live auf SRF 1 und persönlich. Wir sind praktisch in der Endrunde. Die arbeiten beide mit jungen Leuten zusammen. Also sie sind selber noch jung, nehmen wir das bitte nicht persönlich, Julia, vor. Aber sie haben noch jüngere Leute, die sie mich sicher angestellt haben. Wie ist es so der Umgang mit Jungen, zum Beispiel jetzt im Gastrobereich? Was fällt Ihnen auf mit denen?
Dass sie sehr digital, sehr versiert sind. Aha. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nicht versiert bin, aber man merkt halt schon, die Digital Natives, die wirklich das Handy mit 5, 6, 7 bekommen, die gehen anders mit dem um. Und ich habe total viel Lernen auch von diesen Mitarbeitern.
Ja. Wie ist es für Sie, mit jungen Leuten zu arbeiten, jetzt als Dozent?
Ja, ist grossartig. Also, ist genau das Gleiche. Also, ich frage die natürlich auch. Und die sind weit voraus. Und ich merke jetzt bei meinen ehemaligen Studenten von Karlsruhe, die ich an der Uni unterrichtet habe, Die sind top, die sind aber über 40 und die haben inzwischen drei, auch schon zwei Generationen Designer. Einer ist knapp 20 und der andere ist über 30. Und B, die kommen top draus, aber auch 20 ist einfach noch viel besser. Und der hilft ihnen. Die sind auf die Hilfe angewiesen. Und das ist auch da, an der Schule so, der Hochschule. Ich bin da ganz offen, ich sage denen, gerade wenn ich nicht weiter weiss, die helfe ich dem. Aber es ist etwas, was ich nicht mehr so beherrschen kann und auch nicht, also wirklich keine Chance habe, wie die Jungen, oder? Aber ich glaube, das ist, also ist jetzt interessant, von dir das zu hören, als du das auch schon hast, noch so jung bist. Es ist, glaube ich, normal, oder?
Mm. Schön. Die Woche, was steht da, Julia, vor?
Die Woche, was steht da? Wir haben eine kleine Mini-Kampagne, die wir lancieren mit dem Samma-Samma Ingwer-Likör und Pop-Up-Planung, Thai-Food-Pop-Up. Geht in die fünfte Runde, glaube ich. Das ist
eine Woche Thai-Food in Luzern im Oktober ist das aber.
Genau, eine super. Woche Thai-Food.
Das ist schon fast Sachenrüsten. Nein, ein bisschen zu früh, aber auf jeden Fall jetzt die Endrunde da drinnen. In Ihrem Fall?
Ich werde am Montag wieder einen Fotokurs haben mit den Studierenden an der Hochschule. Analogfotografie. Und eben, wie schon gesagt, die haben riesig den Plausch an dem. Total. Also das ist auch etwas, wo ich glaube, es ist für das Grundverständnis von der Fotografie ganz wichtig. Sie wissen, was Blendengröße bedeutet Zeit, dann selber im Labor können entwickeln. Das ist für sie etwas Fantastisches.
Also auch die Digitalen können etwas von den Analogen lernen. Ja,
unbedingt. Also die haben riesig den Plausch und das fließt ein. Und wie schon gesagt, ob die das später dann weiterverfolgen, das ist dahingestellt. Aber es gibt immer wieder solche, wo nicht aufhören mit dem und weiterarbeiten analog auch.
Schön. Merci vielmals, dass ihr euch Zeit genommen habt. Für die Stunde, das war es persönlich. Merci vielmals fürs Zuhören. Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag. Habt euch Sorge und bleibt gesund. Merci.
Persönlich SRF 1 Talkshow am Sonntag live aus dem Kleintheater Luzern. Gäste von Christian Zeugin sind gsi Julia Fuhrer, Luzerner Gastrounternehmerin, und Melchior Imboden, Künstler, Grafiker, Fotograf. Am nächsten Sonntag kommt die Sendung dann live aus dem Theater am Hechtplatz zu Zürich. Der Dani Vorler ist Gastgeber und er zeigt uns dann die ganz persönliche Seite von Christoph Lang, Geschäftsführer von der Flughafenregion Zürich, und von der Stefanie Berger. Sie ist Komikerin und Schauspielerin. Und wenn Sie nächste Woche nicht im Radio möchten hören, sondern gerne würden persönlich kommen ins Hechtplatztheater auf Zürich, dann sind zwei Hinweise für das noch wichtig. Erstens nämlich, die Plätze sind beschränkt, Sie müssen sich anmelden. Und zweitens, bei dieser Veranstaltung gilt die ganze Zeit Maskenpflicht fürs Publikum. Anmelden zum dabei sein, live über srf1.ch und hören jeden Sonntag von 10 bis 11 live hier im Radio.
Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.